Obertöne, der Podcast von Faszination Menschen mit Marc Widuch. Inspirierende Einsichten für glücklichere Aussichten.
Die Deutschen gehen von geringeren Totenzahlen aus. Gesicherte Erkenntnisse gäbe es auch nach Tagen nicht.
Nach Angaben der UN gab es im vergangenen Jahr die höchste Zahl ziviler Opfer. 4.000 Zivilisten wurden getötet, mehr als 7.000 verletzt.
Wir haben gehört, dass es 2 Tote geben soll.
Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Marc Widuch, Faszination Menschen. Diesmal zum Thema Bodycount. Leichen zählen, Opferzahlen, ein zugegebenermaßen nicht sehr appetitliches Thema, aber ein wichtiges Thema und in Zeiten von Corona nochmal ganz anders relevant. Dazu würde ich dir gerne ein bisschen was erzählen bzw. ein paar Inspirationen geben und hoffe, es gefällt euch.
Tomorrow's New York Times will serve as an emotional reminder of where we are in this pandemic. The front page will list the names of 1,000 people from around the country who have died of the virus.
Das war beeindruckend am 24. Mai 2020 und das ist auch ein Stück der Impuls gewesen, sich mit diesem Thema nochmal anders auseinanderzusetzen. Die New York Times hat einen beeindruckenden Aufmacher auf ihrer Online-Ausgabe, vermutlich auch in dem Printmedium, zum Thema Corona-Tote angesichts der Schwelle von bald 100.000 Toten in den USA. 100.000 Tote, mehr oder weniger binnen 3 Monate, das muss man sich nochmal vor Augen führen und mit Sicherheit auch nicht das Ende der Entwicklung. Die haben allerdings einen anderen Ansatz gewählt und das Thema sichtbar gemacht. Sichtbar gemacht in der Form, dass alle bisher Verstorbenen, also fast 100.000, als ein einzelnes Symbol auf einer sehr langen scrollbaren Liste zu sehen sind und einzelne davon hervorgehoben sind, um diesen Menschen Gesicht und Namen zu geben und damit auch eine Bedeutung über die einfache Zahl hinaus, die einfache Zahl 1 in einer langen Statistik. Das ist eine andere Form von Body Count, das heißt nicht einfach nur das Zählen, sondern das Erzählen. Was steht eigentlich dahinter? Menschliche Schicksale, das sind Personen, Persönlichkeiten, nicht einfach nur einzelne Zahlen in einer Statistik. Also, das wollen wir uns hier genauer angucken, beziehungsweise könnt ihr euch jetzt genauer anhören. Dass wir Menschen Sachen zählen, das ist so alt wie die Menschheit selbst. Und das ist auch hilfreich, weil es uns die Möglichkeit gibt, Dinge zu vergleichen. Also, wer hat mehr Schafe, wer hat mehr Geld, welche Gruppe ist größer? Wie stark ist der Wind? Wie viele Sonnentage haben wir im Jahr, um unser Essen anzubauen? Und in dem Zählen ist es auch ganz normal, dass wir auch Leichen zählen. Das ist das Thema Bodycount eigentlich. Das meint in dem Falle nicht Menschen zählen, sondern tatsächlich Body im Sinne einer Leiche. Also Leichen zählen, Opferzahlen. Ist grundsätzlich auch nicht kritisch, denn es ist fair, auch das zahlenmäßig zu erfassen. Bodycount ist in aller Regel auch immer mit einer Intention verbunden. In Wikipedia steht, dass das Thema angeblich im Kontext des Vietnamkrieges von der US-Regierung eingeführt worden ist, um die Erfolge zu zeigen, die man hatte. Das heißt, wie viel von der gegnerischen Partei wurden umgebracht und natürlich im Verhältnis zu den hoffentlich ganz wenigen eigenen Verlusten damit nachzuweisen, dass diese unendlichen Investitionen in den Krieg sich lohnen. Eine sehr fragwürdige Art und Weise, die auch dann nach dem Vietnamkrieg reichlich in Diskussion geraten ist. Mit Sicherheit ist das Thema älter, also nicht erst seit dem Vietnamkrieg, sondern mit Sicherheit haben wir schon viel früher auch Opfer und Leichen gezählt und mit Sicherheit auch schon viel früher Kriegsherren ihre Erfolge im Sinne von umgebrachte Gegner aufgelistet, um sich zu rühmen.
Wir vernichteten unsere Kampfflugzeuge und Unterseeboote, einen britisch-amerikanischen Riesengeleitzug von 39 Transportern.
Nichtsdestotrotz, nach dem Vietnamkrieg ist das Thema ein Stück auch in Verruf geraten, weil es fraglich ist und fragwürdig ist, kann der Erfolg einer kriegerischen Auseinandersetzung, so denn das überhaupt jemals ein Erfolg sein kann, kann der Erfolg eine Anzahl von gegnerischen Toten sein. Was mich mehr interessiert als jetzt die geschichtlichen Ursprünge dessen, weil das halte ich für was ganz Menschliches, ist, was macht es eigentlich mit uns und was ist die Gefahr, wenn wir uns nur noch mit Zahlen beschäftigen? Ganz normal, wenn Dinge uns nah sind und wir denen Bedeutung beimessen, dann kriegt so eine Zahl eine ganz andere Bedeutung. Wenn das weit weg ist, wie der berühmte Sack in China, der umfällt, dann hat das für uns keine Relevanz und wir bemessen dem auch keine eigene Bedeutung, weil wir können dem keine Emotionen zuschreiben und damit ist es für uns eine schlechte Zahl. Das heißt, wenn wir in den Nachrichten hören, dass irgendwo in irgendeinem Urwald ein Flugzeug abgestürzt ist und vielleicht alle 36 Insassen verstorben sind, dann ist das sicherlich traurig, aber bei den allermeisten von uns geht das emotionslos zur nächsten Nachricht über. Stürzt jetzt so ein Flugzeug in Deutschland ab, dann ist das schon eine ganz andere Geschichte. Selbst wenn wir keinen kennen, der da im Flugzeug gesessen hat, aber alleine, dass es näher ist und hier bei uns passiert ist, ändert dann schon unsere emotionale Betroffenheit. Wenn jemand, der uns nahe stand, aus unserer Familie oder Freundeskreis in diesem Flugzeug saß, dann kriegt es eine maximale emotionale Betroffenheit, dann bedeutet es uns ein Vielfaches mehr. Also Nähe und Betroffenheit entsteht im Wesentlichen dadurch, dass wir den Dingen Bedeutung beimessen können. Und Bedeutung kriegen Dinge erst dann, wenn sie uns persönlich betreffen. Wenn wir dann einmal betroffen waren durch so ein Unglück, dann hören wir jede neue Nachricht zu diesem Thema ganz anders. Das heißt, Flugzeugabstürze werden uns immer treffen, werden uns immer betroffen machen, weil wir immer diese Assoziation haben mit der eigenen emotionalen Betroffenheit. Bodycount ist auch deswegen ein Thema, weil es genutzt wird und gebraucht. Und das ist auch normal, weil das machen wir alle. Das heißt, wir nutzen auch Zahlen ganz bewusst, um einen Effekt zu erreichen, um zu manipulieren. Und das machen natürlich Medien und auch solche, die in einer machtvollen Position stehen, ganz genauso. Wenn wir Opfer zählen, dann ist nicht jeder Mensch gleich in unserer Zählung. Das ist ein bisschen schräg, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Das heißt also, es ist legitim, gegnerische Soldaten umzubringen und diese zu zählen. Das löst in aller Regel wenig emotionale Betroffenheit aus. Es ist gar nicht okay, zivile Opfer zu verursachen, die sogenannten Kollateralschäden. Das ist eine Zahl, die in aller Regel versucht wird, zumindest zu verheimlichen oder klein zu halten, weil das im Ansehen der Welt keine Vorteile bringt. Und selbst wenn man dann noch genauer reinschaut in verschiedene Gruppen, und das ist dann das, was die jeweiligen Parteien auch sich gegenseitig vorwerfen, dann kann man die emotionale Betroffenheit noch weiter hochfahren. Das heißt, sind Frauen und Kinder betroffen, wurden Krankenhäuser angegriffen, sind besonders viele alte Menschen zu Tode gekommen, Hilflose etc. etc. Das heißt, bestimmte Personengruppen sich herauszugreifen, ist ein typisches Phänomen, um zu manipulieren und beim Gegenüber eine Emotion wachzurufen, in dem Fall halt eine negative Emotion, was den Aggressor bedeutet. Du kannst dich das ja mal selber fragen, wenn du solche Nachrichten hörst, was das bei dir auslöst. Ich möchte fast wetten, dass du das bei dir beobachten kannst, dass je nachdem, wie die Nachricht gesetzt wurde, welcher Effekt erreicht werden sollte, dass es dich tatsächlich auch entsprechend erreicht. Ein Beispiel: In der Zeitung steht, dass bei einer Explosion in einer Fabrikanlage 1112 Mitarbeiter getötet wurden und zwei Anwälte. Wieso zwei Anwälte? Genau. Das ist genau der Effekt, den ich meine. Wir überhören die erste, viel größere Zahl und hören die Besonderheit, in dem Falle die vermeintlich verstorbenen zwei Anwälte. So können wir tatsächlich Dinge kaschieren. Genauso ergeht es uns, wenn wir in der Zeitung lesen, dass ein Raser bei überhöhter Geschwindigkeit zu Tode gekommen ist. Die meisten Menschen empfinden weniger, weil sie sich denken, da ist jemand selber schuld. Ganz anders ist es, wenn in der Nachricht berichtet wird, dass der Raser selbst zu Tode gekommen ist, aber auch ein entgegenkommendes Fahrzeug beim Ausweichen und darin eine Frau, zwei kleine Kinder. Schon sind diese Opferzahlen für uns mit einer ganz anderen Bedeutung versehen. Also heißt, dass wir Opferzahlen nie gleich anschauen, sondern ein Stück weit auch abhängig davon machen, welche Personen sind das, welche Personengruppen sind das. Spannend ist ja die Frage, die du dir selber stellen kannst, nämlich wie gehst du selber damit um? Wie wirken Nachrichten auf dich, aber auch wie verwendest du das, wenn du bestimmte Dinge erreichen willst? Wie nutzt du die Darstellung von Zahlen, um bestimmte Sachen hervorzuheben, aber auch um bestimmte Sachen zu verheimlichen? Darauf lohnt es sich zu schauen, weil die Menge aller unserer einzelnen Verhaltensweisen macht ja dann das aus, was wir auch gesellschaftlich erleben. Wie ist das in den Medien, wenn es um Berichterstattung geht, je nachdem, welche Perspektive hervorgehoben werden soll, wird mit den Zahlen genauso rumgespielt, wie ich das hier gerade beschrieben habe. Das heißt, wenn man Krisen klein spielen will, dann werden die Zahlen in einer Art verwendet, dass möglichst wenig emotionale Betroffenheit entsteht. Wenn ein Thema groß gespielt werden soll, je nachdem, wer da welche Interessen hat, dann werden die Zahlen aufgesplittet und es werden vor allem die Dinge hervorgehoben, die bei uns eine Betroffenheit hervorrufen. Das können wir gut sehen an den Berichterstattungen zum Beispiel über den Syrienkrieg. Wenn zum Beispiel Russland darüber berichtet, dann sehen die Zahlen immer ganz anders aus, wenn sie überhaupt vorkommen. Wenn jemand berichtet, der erreichen möchte, dass Russland in einem schlechteren Licht dasteht, dann werden die Zahlen ganz anders dargestellt und es werden Krankenhäuser gezeigt, die zerbombt worden sind etc. Also es wird sehr stark mit diesem Thema und der Emotion dahinter gespielt.
Bei russischen Luftangriffen in der syrischen Provinz Aleppo sind mindestens 5 Zivilisten ums Leben gekommen. Dies berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.
Das ist gezielte Manipulation und sie funktioniert. Sie funktioniert vor allem dann, solange du dir keinen Kopf gemacht hast, wie du dich eigentlich dazu verhältst. Ein weiteres trauriges Beispiel ist das Thema Flüchtlinge und Flüchtlingszahlen. Da können wir ja nun in den letzten Jahren auf eine längere Historie zurückgucken. Und auch da ist gut zu beobachten, je nachdem, wer da gerade welche Interessenslagen hat, mit welchen Bildern und mit welchen Zahlen da gearbeitet wird. Das heißt, wie viele Menschen sind im Mittelmeer ertrunken? Das Bild von dem Jungen, der tot am Strand liegt.
Ein totes Kleinkind, angespült an einem türkischen Strand, ertrunken auf der Flucht nach Europa.
Warum machen Mächtige das? Oder warum machen Medien das? Oder ganz einfach, weil es funktioniert. Und genauso funktioniert, wie wir es ja auch nutzen und es auch bei uns funktioniert. Wir können damit manipulieren und Einfluss nehmen auf das Verhalten, auf die Wahrnehmung der Leute, welche Bedeutung es für die hat. Und ob es funktioniert oder nicht, das lässt sich auch sehr einfach sehen, denn Medien funktionieren über Kaufzahlen, über Einschaltquoten, über Quoten im Allgemeinen, die sie sehr genau monitoren. Und wir können uns darauf verlassen, wenn unser Verhalten sich verändert, wie wir diese Dinge kaufen oder auch nicht kaufen, dann verändert sich auch das, was die tun. Heißt also, wir gucken da eigentlich in einen Spiegel. Wenn sich eine Medienlandschaft so verhält, dann tut sie das, weil es funktioniert. Und weil wir es als Verbraucher, ob wir das nun alle tun, aber wenn es eben genug tun, weil wir es als Verbraucher honorieren. Wir schalten ein oder wir schalten weg, wenn es uns gefällt. Und scheinbar scheint es uns zu gefallen. Zu beobachten auch darin, dass inzwischen die öffentlich-rechtlichen Sender in einer ähnlichen Art unterwegs sind, wenn ihr euch das mal genauer anschaut. Da wird auch sehr oft schon mit Dingen gearbeitet, wie sie eigentlich aus dem Privatfernsehen kennen. Das heißt, Zahlen werden in eine Relation gestellt, die diese Betroffenheit reißerisch hervorhebt und wir damit hoffentlich eingeschaltet bleiben, weiter zuhören oder eben weiter Dinge abonnieren.
Ja, über diesen neuen Anschlag kann man bislang noch nicht viel sagen. Der hat sich wirklich gerade eben erst ereignet. Wir haben gehört, dass es zwei Tote geben soll.
Schauen wir uns zum Beispiel die Berichterstattung zum Thema Corona an. Wenn ich jetzt hier die Süddeutsche Zeitung angucke in ihrer Online-Ausgabe, dann gibt es da immer eine Tabelle, die sich auf die Zahlen der Johns Hopkins Universität bezieht. Dann sehen wir dort eine Darstellung, wo Länder gerankt werden in einer Tabelle. Erinnert schwer an die Bundesliga-Tabelle. Je nachdem, wer die meisten Infizierten oder die meisten Toten hat. Und da werden Dinge nebeneinander gestellt, die man so eigentlich gar nicht nebeneinander stellen darf. Warum? Auch das, Behauptung, tendenziös, weil es einfach besser aussieht und besser funktioniert. In der Buchhaltung werden Dinge bereinigt dargestellt, damit man sie vergleichen kann. Das erfolgt hier ganz gezielt nicht. Das ist zumindest meine Vermutung. Ganz gezielt, weil die Tabelle so besser funktioniert. Natürlich ist es für uns schwieriger, eine komplexe Tabelle zu verstehen, in der wir erstmal Fußnoten lesen müssen, um die Vergleichbarkeit herstellen zu können. Natürlich ist es einfach, es einfach untereinander zu schreiben. Die Frage ist ja nur, was das mit uns macht. Wenn wir uns die Zahlen so anschauen in der Tabelle, die nun stark vereinfacht ist und damit auch schneller verständlich, dann stehen da Dinge über und untereinander, die ein falsches Bild erwecken und etwas mit uns machen. Egal, ob es uns bewusst ist, es verschwimmt mit der Zeit. Das heißt, selbst wenn wir beim Erstanschauen dieser Tabelle wissen, ah ja klar, USA kann man nicht vergleichen mit Lesotho oder man muss ja vielleicht die Relation zur Einwohnerzahl herstellen, das ist uns alles bewusst. Allerdings vergessen wir Menschen das ganz schnell. Und beim wiederholten Draufgucken sehen wir dann tatsächlich nur noch den Effekt, den wir auch bei einer Bundesliga-Tabelle sehen. Das heißt, es kommen, gewollt oder nicht, es kommen Gedanken auf, die in diesem Kontext überhaupt nicht angemessen sind. Also, habe ich schon gehört, wann knackt denn die USA die 100.000 Tote-Marke? Oder, naja, demnächst überholt Brasilien ja die USA. Oder, Hauptsache, wir sehen als Deutschland gut aus in der Statistik. Oder, das ist dann wahrscheinlich Champions League dieser Gruseligkeiten, wann schlägt denn eigentlich Corona den schwarzen Tod? Und für die, die das nicht mehr erinnern aus dem Geschichtsunterricht, Klammer auf, ich musste das auch kurz nochmal nachgoogeln, Klammer zu, so um 1350 hat die schwarze Pest 25 Millionen Opfer gefordert. Da sind wir ja nur noch ein gut Stück von entfernt, aber das ist genau das, was ich meine. Tabellen erzeugen bei uns Gedankengänge, die in eine ganz schräge Gedankenkette führen. Diese Tabelle ist ja eigentlich so aufgebaut, dass die Länder oder die Regionen, die ganz oben stehen, die haben das größte Problem und sind eigentlich am meisten zu betrauern. Aber Dinge, die in einer Tabelle oben stehen, das kennen wir nun mal aus allen möglichen Darstellungen der Top 10, der Top 3, der Bundesliga und sonst welcher Tabellen. Es verschwimmt ein Stück in unserer Wahrnehmung und der Blick kann sich verändern. Das heißt, oben stehen ist nicht mehr negativ, sondern oben stehen ist die Stelle, die Position, die man als Sieger auch erreichen möchte. Und daher kommen dann solche merkwürdigen Gedankengänge oder auch merkwürdigen, nicht mehr nur Stammtischdiskussionen, sondern diese Fragen, diese Thesen, diese Statements, die höre ich quer durch die Gesellschaftsschicht und das ist bedenklich. Wenn also in dieser Liste Zahlen nebeneinander geschrieben werden, dann ist es, egal wie komplex es ist, zumindest wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass man das nicht so ganz so eins zu eins vergleichen sollte, jedenfalls nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen sollte. Also Beispiel, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, die treten auf wie ein Staat nach außen, das ist aber ein Staatenbund. Also richtig wäre, wenn man hier den Bundesstaatenbund Vereinigte Staaten von Amerika vergleichen würde mit einer ähnlich großen Gemeinschaft wie zum Beispiel der Europäischen Union. Wir sind zwar etwas mehr Einwohner, aber auch wir sind, wenn auch staatlich anders verbunden, auch wir sind ein Bund von vielen Ländern. Die USA hat im Moment sowas um die 330 Millionen Einwohner. Ich glaube, bei der EU sind es über 400 Millionen. Nichtsdestotrotz wäre das eine vergleichbarere Zahl, um dann auch sehen zu können, ob die USA hier wirklich durch ihr Verhalten ein ganz anderes Problem haben als wir. Wobei es hier nochmal, es geht nicht darum, wer das größere Problem hat, sondern vielleicht, wie wir uns gegenseitig helfen können, diese Probleme besser in den Griff zu kriegen. Die Liste macht es allerdings anders. Die vergleicht eben die USA in der gleichen Tabelle mit Lesotho. Ich nehme das Beispiel nochmal. Lesotho ist dieser kuriose Staat, der komplett von Südafrika umgeben ist, mit knapp 2 Millionen Einwohnern. Und natürlich ist da eine ganz andere, bei gleichen Infektionsraten eine ganz andere Zahl zu erwarten. Wenn ich die absolut in eine Tabelle nebeneinander stelle, dann hat das genau keine Aussage. Das ist das Gleiche, wenn wir die USA mit China vergleichen. Das ist zwar von der Fläche des Staates ungefähr ähnlich, 10 Millionen Quadratkilometer weisen beide aus oder weist Wikipedia für diese beiden Staaten aus, aber wir reden in den Vereinigten Staaten von Amerika über ungefähr 330 Millionen Einwohner mit einer bestimmten Altersstruktur und wir reden bei China von inzwischen 1,4 Milliarden Einwohner, auch mit einer ganz anderen Altersstruktur. Also auch das ist nicht eins zu eins zu vergleichen. Wie wäre es vergleichbar? Indem wir es vergleichbar rechnen und auch so darstellen. Nur, dann bin ich zurück bei dem Argument, was ich vorhin schon gebracht habe, höchstwahrscheinlich werden einige dann aufgrund der Komplexität aussteigen. Allerdings wäre ich froh, den Versuch zu sehen, denn ich bin sicher, es gäbe eine Möglichkeit, das ansprechend und leicht verständlich darzustellen, aber eben aus diesen schrägen Vergleichen rauszukommen, die dann ganz merkwürdige Gedankenketten oder eben Äußerungen aufmachen, wie ich sie vorhin schon beschrieben habe. Das Wichtigste ist ja, was diese Art von Berichterstattung mit uns macht. Und darum geht es mir eigentlich. Weil egal, was berichtet wird, der Effekt, der ist wichtig. Und da ist das Thema Bodycount im Moment in Sachen Corona für mich auf einer ganz schrägen Bahn unterwegs. Durch diese Tabellen, wie wir sie hier in allen möglichen Veröffentlichungen dann auch sehen können, entstehen plötzlich ganz merkwürdige Ableitungen. Und die höre ich tatsächlich, die denke ich mir nicht nur aus, die höre ich dann an Tankstellen, die höre ich in Diskussionen, die ich führe, die höre ich halb scherzhaft gemeint, ich höre aber dann doch den Tenor. Das sind dann so Sachen wie, wann knackt die USA die 100.000-Marke? Oder überholt Brasilien bald die USA? Überholt, wohlgemerkt, auf einem Weg wohin? Also es entstehen hier so Wettkampf, Wettrennen, wer ist erster, Gedankenketten und das ist genau das, was ich meine. Das ist die Downside, die negative Seite von Bodycount-Themen. Wir verlieren den Blick für die Verhältnismäßigkeit und irgendwann verlieren wir auch den Blick für die emotionale Betroffenheit. Das heißt, es bleibt nur noch eine abstrakte Diskussion über Zahlen und das darf es auf keinen Fall sein. Also nochmal hier auch die Ermutigung, wenn ihr in Gespräche seid, seid an der Stelle aufmerksam und sensibel und geht rein, auch wenn es nervt, möglicherweise zu einer angespannten Diskussion führt, aber lasst die Sachen nicht so stehen. Es hat eine negative Wirkung auf uns und andere und wir können das drehen, indem wir in kleinen Kreisen wenigstens gelegentlich mal darauf hinweisen, so wie ich das ja auch hier gerade tue. Ein ähnliches Beispiel, wie ich das jetzt hier in der New York Times gesehen habe, ist eins, was ich vor vielen, vielen Jahren in Frankreich erlebt habe. Und das mag ich auch nochmal kurz erzählen. Und zwar gibt es dort in einer Region oder gab es in einer Region eine extreme Häufung von Verkehrstoten auf den Landstraßen. Und in der Diskussion, wie man die Menschen aufmerksam machen kann in der Region für vorsichtigeres Fahren, ist scheinbar die Idee entstanden, dass an den Stellen dieser Straßen, wo Menschen zu Tode gekommen sind, lebensgroße schwarze Silhouetten aufgestellt werden. Und zwar Holzsilhouetten in der Größe auch der Personen, die zu Tode gekommen sind. Das heißt kleine Silhouetten für Kinder, große Silhouetten für Erwachsene, angedeutete weibliche und männliche Silhouetten, um die Geschlechter auch hervorzuheben. Und das war beeindruckend, ähnlich beeindruckend wie jetzt bei der New York Times, weil da fuhr ich dann vorbei, gefühlt andauernd an ganzen Gruppen. Ich habe, glaube ich, einmal über 15 Personen gezählt, die an der gleichen Stelle zu Tode gekommen sind. Und die standen dort still und mahnend. Und ich konnte an mir beobachten, dass mich das betroffen macht. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Und dass das auch mein Fahrverhalten angepasst hat. Das sind so Dinge, die helfen uns aus dieser schlichten Zahlenlogik rauszureißen, weil es viel näher rückt und anfassbar wird, nachvollziehbarer wird. Und das ist hier bei der New York Times eigentlich eh nicht gelungen. Fahre ich heute deswegen langsamer? Ja, tue ich. Ist das der einzige Grund? Nein, sicherlich nicht. Aber das fand ich damals sehr beeindruckend und ich hätte mir gewünscht, dass wir das hier in Deutschland auch machen. Denn auch hier haben wir ja das Problem, dass wir zwar inzwischen deutlich weniger Verkehrstote haben, aber halt immer noch viel zu viel. Die aktuelle Zahl liegt so im Bereich von 3.500 Verkehrstoten pro Jahr.
Etwa 300.000 Unfälle mit Verletzten, wie hier am Abend in Baden-Württemberg, gab es in diesem Jahr aber nur 3.080 Verkehrstote.
Und das bleibt einfach nur eine Zahl, eine anonyme Zahl, weil wir nicht wissen, wer, wenn wir nicht direkt im Nahfeld jemanden haben, der daran gestorben ist, oder auch wo diese Dinge passiert sind. Es bleibt ein Stück weit unsichtbar, so wie wir das Thema Sterben ja allgemein in unserer Gesellschaft eher unsichtbar haben. Ich habe da nochmal nachgelesen und gesehen, dass zum Beispiel auf einem 150 Kilometer langen Abschnitt der A2 in 2018 500 Unfallopfer zu beklagen waren und davon 24 Tote.
Die A2, sie gilt als gefährlichste Autobahn im Norden. Kaum ein Tag vergeht ohne einen Zwischenfall und oft enden die Unfälle tödlich.
Also würde ich mir vorstellen, dass wir dann nicht nur das Jahr 2018 nehmen, sondern vielleicht weiter zurückreichen, die letzten 10, die letzten 20 Jahre und Silhouetten hinstellen würden auf diesem Teilstück von all den Toten, die an diesen jeweiligen Stellen gestorben sind, dann würden wir zweierlei erreichen. Das eine ist, dass es uns bewusster wird, wie gefährlich offensichtlich das Thema Straßenverkehr sein kann, wenn wir nicht ein Stück weit auf uns achten, aber auch, dass dort schon so viele Menschen zu Tode gekommen sind. Und das ist das, was die New York Times ja auch gemacht hat. Da geht es nicht um die reine Anzahl, sondern wenn da 24 Menschen in 2018 gestorben sind, dann sind das 24 Persönlichkeiten, die wir verloren haben. Das ist Erfahrung, die wir verloren haben. Das sind Nahverwandte, die wir verloren haben. Das sind geliebte Menschen, die wir verloren haben. Das sind nicht einfach nur Zahlen. Ich habe neulich dann im Radio gehört, dass ein Reporter gesagt hat, die USA hätte nun bald mehr Tote durch Corona als im Vietnamkrieg. Das ist für mich ein weiteres Beispiel für einen völlig unangebrachten Vergleich. Und gerne hätte ich das mit dem Reporter mal diskutiert, weil das sind genau die Dinge, die ich meine, die zu einer ganz schrägen Wahrnehmung führen für die Leute, die sich dann dahinter nicht weiter informieren. Erstens, Tote zu vergleichen kann nie der richtige Weg sein. Zweitens, dann Zahlen miteinander zu vergleichen, die so nicht vergleichbar sind, führt komplett in den Wald. Nehmen wir uns mal den Vietnamkrieg und schauen uns das ein bisschen genauer an.
Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist eine besonders brenzlige Lage, die sich in den USA aufgebaut hat. Eine Corona-Pandemie, die bislang fast doppelt so viele Amerikaner das Leben gekostet hat wie der Vietnamkrieg.
In Wikipedia steht 1965 bis 1974 die kriegerische Handlung und da steht auch eine Menge Detail zu den wahrscheinlich zu beklagenden Toten auf beiden Seiten. Da sind mehrere Unmöglichkeiten in diesem Vergleich drin. Das eine ist, dass der Reporter da nur die Zahl heranzieht, die offiziell von den USA berichtet wurde, wie viele im Gefecht zu Tode gekommen sind, nämlich knapp 60.000 US-Soldaten, die gefallen sind im Vietnamkrieg. Außer Acht gelassen wird die Anzahl der Toten auf der vietnamesischen Seite, die nach verschiedenen Darstellungen mit 4 Millionen mindestens geschätzt wird. Und in diesen 4 Millionen sind 4-mal so viele Zivilisten betroffen wie Kämpfer. Das heißt, der Anteil, und das ist im Vietnamkrieg ja bekannt, der Anteil an sogenannten Kollateralschaden, der war erheblich. Das heißt, der Reporter nimmt hier nur die Zahl der US-Soldaten und lässt alles andere außer Acht, was völlig unverhältnismäßig ist. Wenn wir uns den Vietnamkrieg dann nochmal genauer anschauen, dann gibt es da weitere bedenkliche Zahlen. Das eine ist, es wird berichtet, dass über 40.000 US-Soldaten heroinabhängig wurden in diesem Krieg und dass eine Vielzahl von denen dann später in den USA auch daran zugrunde gegangen ist. Es wird berichtet, dass über 300.000 dieser rückgekehrten Soldaten straffällig geworden sind und über diese Straffälligkeit auf eine schiefe Bahn geraten sind und auch von denen viele zu Tode gekommen sind. Ein Film, der diese Geschichte erzählt, ist Rambo, der mit Sicherheit sehr Hollywood-technisch angelegt ist. Nichtsdestotrotz, darin wird eine dieser Geschichten erzählt. Die Geschichte eines Rückkehrers, der in der Gesellschaft hier keinen Fuß mehr fassen konnte und dann eben über, in dem Fall zwar sehr heroische, aber eben über verschiedene Stufen dann in diesem Konflikt viele auch zu Tode kommen. Wie das Thema Bodycount funktioniert oder nicht funktioniert, ist vielleicht auch daran zu erkennen, dass anfangs ja die US-Regierung dachte, dass sie mit dem Bericht dieser Zahlen einen positiven Effekt in der Bevölkerung erzeugen würde. Das ist nicht gelungen und dann fing man an, diese Zahlen ein Stück weit zu verbergen Und ich habe hier gelesen, dass eine Umfrage unter den US-amerikanischen Bürgern während des Krieges ergab, dass die meisten US-Bürger dachten, dass es deutlich unter 100.000 Opfer auf der vietnamesischen Seite gegeben hat. Deutlich unter 100.000, während es deutlich über 4 Millionen wohl gewesen sind. Die vietnamesische Seite, die nord- oder auch die südvietnamesische Seite, die ist auch auf ihre Art unterschiedlich damit umgegangen, indem sie die Zahlen verheimlicht hat, um in der Bevölkerung keine Unruhe zu schaffen oder eben auch genutzt und verdreht dargestellt hat. Also ein typisches Phänomen in kriegerischen Auseinandersetzungen, wie die Zahlen unterschiedlich benutzt werden. Warum macht ein Reporter das dann? Warum zieht er so einen Vergleich und schreibt, dass es bald mehr Corona-Tote gäbe als im Vietnamkrieg? Na, weil es funktioniert. Es ist eine Headline, die Aufmerksamkeit zieht, die auch meine Aufmerksamkeit anfangs gezogen hat, bis dann der zweite Gedanke eher der Ärger war und ich nochmal nachgelesen habe, was denn eigentlich die Details dazu sind. Wenn es das ist, was es bewirken sollte, dann hat es funktioniert. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Nur meine Sorge und meine Vermutung ist, dass die Mehrzahl sich nicht damit auseinandersetzt. Und von daher sind solche Vergleiche völlig unangebracht. Wenn ich sie heranziehe, dann wäre auch wichtig, das ein oder andere Detail dazu zu geben, damit noch mehr Leute anfangen zu recherchieren, um sich ein Bild zu machen. Ganz spannend fand ich im Umfeld der Corona-Krise auch, wie die Staatsmänner und Staatsfrauen unterschiedlich den Auftakt zu der Krisenbekämpfung gewählt haben. Auffallend fand ich, dass die Männer, nehmen wir Macron oder nehmen wir Trump, zwei besonders auffällige, die eine sehr kriegerische Metapher gewählt haben. Das heißt, Corona als den Feind, den es zu bekämpfen gilt. Und wie das auch immer ist, in einem Krieg auch Opfer zu erwarten sind, da hat Donald Trump sich ja hervorgetan mit der Aussage, und zwar schon recht früh, mit der Aussage, naja, dass wahrscheinlich 200.000 Opfer zu erwarten sind in der eigenen Bevölkerung und damit mal schon gleich ein Stück weit vorweggenommen hat, das ist dann so, wir sind schließlich in einem Krieg, Hauptsache die anderen haben mehr Opfer. Fraglich ist natürlich, wer hier die anderen sind, weil Corona ist keine Kriegspartei. Im Moment ist ja zu beobachten, dass Donald Trump versucht, China als den Verantwortlichen dafür darzustellen und das als quasi gegenüber, als kriegerischen Feind darzustellen. Das dürfte allerdings nicht gelingen, weil wir hier nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung sind, sondern alle Länder darum ringen, möglichst gut mit dieser Krise klarzukommen. Interessant ist aber hier zu sehen, dass eben dieses Thema Bodycount, Opferzahlen auch präventiv genutzt werden kann und das ist kein seltenes Phänomen. Das heißt, wenn eine Auseinandersetzung bevorsteht, es ist taktisch durchaus klug, schon mal vorwegzunehmen, mit wie vielen Opfern wahrscheinlich zu rechnen ist. Was bei uns Zuhörern menschlich da passiert, ist, dass wir uns mit dieser Zahl anfreunden. Das mag beim ersten Mal nicht gelingen, aber wenn wir das ein Stück weit wiederholen, penetrieren, wie die Kommunikationsexperten immer wieder sagen, dann sickert das so nach und nach in unser Bewusstsein ein. Und wir erinnern uns dann, wenn wir die Statistiken steigen sehen, ach ja, stimmt, der hatte ja damals auch gesagt, das könnten 200.000 Tote werden. Und ich bin fast sicher, dass wenn jetzt die Schwelle von 100.000 Toten erreicht wird, dass dann diese Karte nochmal gezogen wird. Das heißt, es ist genauso, wie wir es eingeschätzt haben und dann sind wir dann in der Logik von Aktienentwicklung. Viel wichtiger ist, die Entwicklung einzuschätzen und nicht der absolute Wert. Also hier hat ihn mit Sicherheit ein Kommunikationsexperte beraten, taktisch dieses Manöver zu fahren. Ich glaube allerdings nicht und ich hoffe auch nicht, dass das wirklich funktioniert. Einen anderen Akzent hat hier Angela Merkel in ihrer Sprache gehabt und ich glaube, die, die mich kennen, wissen, dass Angela Merkel jetzt nicht unbedingt die Partei vertritt und vielleicht auch nicht unbedingt die Werte vertritt, die ich so für mich für wichtig finde. Aber ungewöhnlich fand ich in ihrem Auftritt, dass sie sich getraut hat und das auch entgegen ihrem Image, dass sie sich getraut hat, eine sehr emotionale Ansprache zu wählen. Das heißt, keinerlei kriegerische Metapher, sondern es sehr persönlich gemacht hat und immer wieder appelliert hat an uns selbst und unsere nahen Verwandten und wie wir uns verhalten würden, wenn es um unsere nahen Verwandten ginge. Und dass sich deswegen auch diese gemeinsame Anstrengung wirklich lohnt.
Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
Ich wüsste zu gern, ob dahinter auch ein Kommunikationsexperte gestanden hat oder ob sie das selbst gewählt hat. Allerdings ist das eine ganz andere Art, mit so einem Thema umzugehen. Und soweit es zu beobachten war, hat sie damals ja auch ganz viel Zustimmung und ganz viel Anerkennung für diese Art ihres Auftritts gewählt. Allerdings funktioniert jede Idee nur, wenn man sie auch nachhält und dranbleibt. Und in meiner Beobachtung hat Angela Merkel das nicht gemacht. Das heißt, seit dieser Rede ist das Thema ein Stück weit wieder verschwunden aus der Wahrnehmung. Und dann verliert es auch an Relevanz, dann verliert es auch an Wirkung, was schade ist. Das heißt, um das Thema wirklich in der gesamten Gesellschaft nachhaltig zu verankern, diesen Blickwinkel zu verankern, hätte diese Kommunikation weiter gelingen müssen, hätte diese Kommunikation weiter auch in dieser Form gemacht werden müssen und nicht nur in einem Einmalauftakt. Weil unsere Wahrnehmung funktioniert nur auf Dinge, die sich wiederholen. Wenn sich Dinge nicht wiederholen, dann verschwinden sie in unserer Wahrnehmung nach und nach. Also wenn es nicht zulässig ist, in Bodycount-Listen einfach nur noch Zahlen nebeneinander zu stellen, sondern dass wir dahinter schauen sollten, welcher Mensch war das, welchen Mensch betrifft das und jedes Menschenleben ist gleich viel wert, dann steht das eigentlich auch genauso in unserem Grundgesetz beziehungsweise auch in der Menschenrechtscharta. Schön, wenn es da steht, bringt aber nichts, wenn wir es nicht auch leben. Nichtsdestotrotz ist es nochmal gut, sich das vor Augen zu führen. Bei uns heißt es ja im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zu dieser Würde gehört eben auch, dass wir alle Menschen gleich ansehen und auch die gleichen Rechte den Menschen zusprechen. Das ist in der Erklärung der Menschenrechte, der UN-Erklärung, nochmal anders formuliert. Da steht, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das ist sozusagen eine andere Formulierung des gleichen Gedankens. Gleich an Würde und Rechten heißt aber eben auch in Krisenzeiten. Und das ist dann durchaus wieder kritisch. In Corona haben wir jetzt eine neue Diskussion wieder um das Thema Triage. Für die, die es nicht kennen, Triage aus dem Französischen, ein Begriff, der die Priorisierung von Hilfeleistungen meint. Das heißt, für Ärzte zum Beispiel und Pflegepersonal ganz relevant ist, wenn die in die Not kommen, über begrenzte Ressourcen zu entscheiden, und das kann auch die eigene Zeit sein, wen sollen sie retten? Den alten Menschen oder möglicherweise ein Kind, weil es ja eine andere Lebenserwartung noch haben könnte. Den Menschen, der wahrscheinlich sowieso nicht überlebt, oder den Menschen, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu überleben. Sollen sie den Premierminister retten oder irgendeinen namenlosen, in der Welt nicht bekannten Menschen? Also hier geht es um das Thema Wertigkeit von Menschen und die Entscheidung, mit dieser Wertigkeit auch darüber zu entscheiden, welche Unterstützung dieser Mensch bekommt. Und wer sich die Berichterstattung anschaut, die verschiedenen Interviews dazu zu geben hat, oder wer einfach mal, kannst du ja machen, in deinem Umfeld mal dieses Thema diskutierst, dann wirst du wahrscheinlich, so wie ich das auch habe, auf sehr, sehr beeindruckende Meinungen kommen. Beeindruckend im Sinne von, da kann ich mit dem Kopfschütteln gar nicht aufhören, weil es tatsächlich sehr viele Menschen gibt, die dem Thema Wertigkeit zuordnen würden. Das heißt, tatsächlich sind Menschen nicht gleich viel wert. Natürlich ist es richtig, den Jungen zu retten, weil der hat ja noch das Leben vor sich. Natürlich ist es richtig, lieber den Einstein zu retten als den Dummbatz von nebenan, weil der könnte ja noch irgendwas Wichtiges erfinden. Also diese Haltung, und darum geht es dann am Ende des Tages, diese Haltung, die steckt durchaus bei sehr, sehr vielen Menschen tief verwurzelt. Und ich will das gar nicht werten, aber mein Aufruf wäre, geht in die Diskussion und reibt euch mal aneinander, um rauszufinden, was ist denn wirklich da der richtigere Ansatz, was ist das richtigere Ansehen von dem Wert von Menschenleben. Wenn wir uns auf unsere Verfassung und wie gesagt auf die Menschenrechte kaprizieren, dann wird klar, eigentlich ist unser Anspruch, dass wir das gleich behandeln, dass wir das gleich ansehen, aber im täglichen Tun ist das keineswegs so. Wie könnten wir das anders machen? Das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe. Das liegt an uns allen einzeln, weil die Menge unserer Verhaltensweisen würde dann den Gesamttrend prägen. In jedem Fall hat es einen Effekt auf unser Umfeld. Das heißt, die Art, wie du damit umgehst, wird von anderen wahrgenommen, insbesondere in deinem Nahumfeld. Sei es jetzt Freunde, Bekannte, Familie. Wenn du das Thema aufgreifst und eine Diskussion vielleicht auch mal anders darstellst, dann hat das einen Effekt auch auf die anderen. Und auch hier gilt, ähnlich wie bei Angela Merkel, nicht nur einmal machen, sondern dranbleiben. Also wäre schön, wenn du das auch so tust. Ich denke, die wichtige Botschaft, die da drin steckt, ist, dass uns klar sein sollte, dass ein Menschenleben immer mehr wert ist als nur die Zahl 1 in einer Statistik. Ich fände es schön, wenn es was für dich gebracht hat und für deine ganz eigene Haltung und Einstellung dazu. Und noch schöner fände ich es natürlich, wenn du das mit anderen teilst und diskutierst und damit möglicherweise es weitere Kreise zieht.
Ich danke dir fürs Zuhören. Viel Freude und viel Erfolg beim Entdecken deiner faszinierenden Welt der menschlichen Obertöne.